Alois Hingerl, Dienstmann Nummer 172 am Münchner Hauptbahnhof, erledigte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlag getroffen zu Boden sank und starb. Zwei Engel schleppten ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er vom heiligen Petrus empfangen wurde.
Ein Münchner im Himmel. Ein echter Klassiker, 1910 geschrieben von Ludwig Thoma, ist es besonders diese Version von Adolf Gondrell für den BR 1962, die in München jeder kennt. Denn als der Engel Aloysius erfährt, dass es im Himmel statt Bier nur Manna gibt, klingt sein verordnetes Frohlocken wenig himmlisch.
Halleluja! Luja! Luja, Soggi! Se fix, Halleluja! Er schrie so, dass der liebe Gott nebenan von seinem Mittagsschlaf erwachte.
Doch der vom Bierdunst gepeinigte Aloysius lässt sich auch von Gott nicht einschüchtern.
Ja, was gandeln Sie, weil wir da herum im Himmel sind, da müssen die da singen wie der Zeisel, was? Und trinken kriegen die überhaupt nichts. Mein Lieber, ein Manna, hat er gesagt, ein Manna kriegen die. Mein Lieber, da willst du mir nicht gessen mit deinem Manna, gell? Ja, den könnt ihr selber saffen, das sag ich euch.
Doch Gott hat Verständnis.
Aha, ein Münchner.
Und er schickt Aloysius als göttlichen Boten mit einem Brief an die bayerische Staatsregierung zurück in seine Heimatstadt.
Und als er plötzlich Münchner Boden unter den Füßen fühlte, da war es ihm, als sei er im Himmel. Von einer alten Gewohnheit gemäß führte ihn der Weg hin zum Hofbräuhaus. Und er fand seinen Stammplatz wieder und die Kellnerin, die Kathi, kam auf ihn zu und er bestellte sich eine Maß. Und bestellte sich noch ein Maß. Und er vergaß seinen Brief und seinen Auftrag. Und bestellt sich noch ein Maß und noch eine. Und da sitzt der Heid noch. Und so wartet die bayerische Regierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen.
Einen Himmel ohne Bier, den können sich die Münchnerinnen und Münchner halt einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, entweder man liebt Bier oder halt nicht. Aber München ohne Bier, das gäbe es wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht hätte es auch das Königreich Bayern ohne Bier nie gegeben. Und woran das liegt, warum Bier so wichtig ist für die Geschichte dieser Stadt, wo man es genießen kann, wie man es braut, was es heute noch für München bedeutet und ein paar der quasi unendlich vielen Biergeschichten, all das hört ihr jetzt in dieser Folge von Einfach München. Servus, ich bin Flo Scheirer. Ich bin hier geboren, also ein echtes Münchner Kindl. Und ich liebe diese Stadt und das Münchner Bier. Allein, wenn es so vor mir steht, in einem Maßkrug, sonnendurchflutet auf der Bierbank eines Biergartens unter einem weiß-blauen Himmel. Herrlich. Und süffig. Aber Bier ist mehr als nur ein Getränk, denn hinter seiner funkelnden Oberfläche verbergen sich allerlei Mythen und Geschichten. Und ein paar von denen will ich heute mit euch teilen, denn Bier, das fließt durch die Geschichte dieser Stadt wie die Isar. Es ist Genuss, Tradition, Brot, Braukunst, der Himmel der Bayern, München, Nonnen, Mittelalter, Industrialisierung, Schäfflertanz, Eiszeitwasser, Wirtshauskultur, Rausch, Reinheitsgebot, keineswegs eine Männersache, Hopfen, Tourismus, Magnet, Biergarten, Exportgut, eine Wissenschaft und Treiber der Wissenschaft, Retter des Freistaats und Saugut. Klingt viel, ist es auch, aber es gibt einen Ort in München, an dem das alles zusammenkommt. Und das ist das Münchner Hofbräuhaus. Wenn man das Hofbräuhaus betritt, kommt man erstmal in die sogenannte Schwemme. Früher standen hier die Kessel der Brauerei. Heute ist die Schwemme ein großer Gastraum mit Säulen und einer Gewölbedecke, auf der verschiedene bayerische Schmankerl aufgemalt sind. In der Mitte hängt natürlich der Engel Aloysius und darunter spielt eine Blaskapelle, heute die Ammertaler. Und außenrum sitzen an großen Tischen Menschen aus München und der ganzen Welt.
I'm from Taiwan. You're in the Hofbräu House. Is it like you expected it?
It's much better than I thought. I like the atmosphere here, the music.
Das Hofbräuhaus kennt man auch in Taiwan. Und jetzt finden die beiden es sogar noch besser als erwartet. Deshalb haben sie auch eine ganze Batterie an Mobiltelefonen vor sich liegen. Dieser Höhepunkt ihrer Reise muss unbedingt festgehalten und kommuniziert werden. Aber was den beiden besonders gut gefällt, dass sie auch mit den Menschen hier am Tisch kommunizieren können.
We also can chit-chat here. It's like a social place. He's from Italy and they're from US.
Okay. How do you like the Hofbräuhaus?
I like very much. I live in Munich, but I come here every weekend. Good beer, good atmosphere, nice to meet people, new friends, perfect.
Der Italiener, der in München lebt, kommt jedes Wochenende hierher, weil man hier so gut neue Leute kennenlernen kann. Und gemütlich ist es auch.
Was heißt Gemütlichkeit? Also erstens stoßen wir auf was an, das sich ins Englische vielleicht als Coziness übersetzt.
Das ist Grit Ranft. Sie ist offizielle Gästeführerin der Stadt München.
Aber dieses Gemütlichkeit, das musst du den Leuten so erklären, dass es nämlich nicht in eine Decke gehüllt daheim am Sofa vor Netflix stattfindet, sondern unsere Gemütlichkeit funktioniert nur im Kollektiv. Also deswegen haben wir hier 3.500 Plätze. Schau mal da draußen, der Biergarten ist voll. Hier ist es auch voll. Man hört es, glaube ich, auch am Hintergrund. Es ist einfach wahnsinnig viel los, dieses Zusammensitzen. Und das ist das, was diese Gemütlichkeit ausmacht. Da sitzt du und redest auf einmal mit einem und dann stoßt du an. Und naja, es ist halt einfach gemütlich.
Und das finden nicht nur Touristen, sondern auch viele Münchnerinnen und Münchner, die genauso gern ins Hofbräuhaus gehen. Denn hier ist immer was los. Hier spielt immer eine Kapelle, hier kann man drinnen und draußen sitzen. Das Essen schmeckt, das Bier auch. Außerdem gibt's im Hofbräuhaus unzählige Stammtische. Und da sitzen dann Leute wie der Mane, ehemaliger Brauer bei Augustiner.
Was ist denn das Schöne, wenn man einen Stammtisch hat?
Was das Schöne ist, das Hofbräuhaus ist jetzt so, man trifft sich. Wir haben meistens zwei Tische und wenn wir die nicht brauchen, sind wir nicht so, dass man sagt, da darfst du keiner mehr hinhocken, sondern da lässt man halt Touristen oder auch Einheimische hier. Und dann kommt man ins Gespräch und das ist das eigentlich. Ein Stammtisch auf dem Land ist ganz was anderes wie in München. Und wir sind da schon offen, weil wenn da jetzt gerade einer aus Detroit kommt, und mit denen, mit deinen Hand und Fuß und dann mit Englisch kommst du ein bisschen durch. Und am Schluss hast du eigentlich eine Riesengaudi. Du hast eine Freude und der Tourist hat eine Freude. Weil der sagt sich, ich war im Hofbräuhaus mit echt Originale, sage ich jetzt mal, mit echt Münchner noch. Allein wenn sie dann fragen, ein Foto machen, sagen wir, klar, und der hat was fürs Leben.
The place is world famous. I mean, this is the holy grail of beer halls, the most famous in the world, and I love it.
Der heilige Gral unter den Bierhallen, das stimmt. Hier werden im Schnitt 5.000 Mass getrunken von bis zu 35.000 Gästen pro Tag. Mit einem Jahresumsatz von fast 18 Millionen Euro hat das Hofbräuhaus den höchsten Jahresumsatz von allen Gastronomiebetrieben in Deutschland. Warum ist ausgerechnet das Hofbräuhaus so bekannt, frag ich den Wirt Wolfgang Sperger.
Das Hofbräuhaus ist ja wahrscheinlich das berühmteste Wirtshaus der Welt.
Ja, genau.
Warum?
Ach, das frage ich mich auch. Das kann auch keiner genau erklären, warum das Hofbräuhaus das berühmteste Wirtshaus der Welt ist. Es war immer da, aber es gibt Gaststätten, die sind älter und waren auch immer da und sind nicht derartig berühmt. Es ist halt so, dass bei uns immer die Menschen zusammengekommen sind. Und zwar immer in dieser Konstellation Menschen von außerhalb von München, egal woher in der Welt, und Münchner. Das hängt bestimmt damit zusammen. Aber genau erklären kann ich es nicht.
Klar ist, das Hofbräuhaus hat die ganze Biergeschichte Münchens mitgeschrieben. Durch die werden wir uns in dieser Folge hindurchschunkeln und ein bisschen hin und her springen, denn es gibt so viele Geschichten dazu. Zum Beispiel hat das Münchner Bier zu einer der wichtigsten Erfindungen der Menschheit geführt, die ihr jeden Tag unzählige Male nutzt, ob ihr Bier trinkt oder nicht, ohne die manche Orte auf der Welt quasi unbewohnbar wären. Außerdem erfahrt ihr, wie man Bier braut, wie das Bier nach Bayern gekommen ist und wie es den Freistaat und die Stadt nicht nur einmal gerettet hat. Und wir gehen natürlich nochmal zurück ins Hofbräuhaus, das Jahr 1591 als staatliche Brauerei gegründet wurde und somit ein wichtiger Meilenstein ist auf dem Weg Münchens zur Stadt weltberühmter Biere. Und das ist so ein Slogan, ein Claim, der seit 1962 auf jedem Brief, der in München abgestempelt wurde, draufsteht.
Dann frage ich dich gleich was. München, Bier- oder Weinstadt im Mittelalter?
Das ist Steffi Zimmermann. Sie ist offizielle Gästeführerin der Stadt München und kennt sich super aus mit der Geschichte des Biers. Deswegen habe ich sie getroffen und selbstverständlich bin ich vorbereitet.
Weinstadt habe ich gehört, aber nur, weil ich schon ein bisschen recherchiert habe.
Ja, super vorbereitet, weil ich stelle die Frage tatsächlich bei manchen Touren so als erstes in den Raum und dann sagen alle immer, ja, ist doch klar, Bierstadt. Ich meine, wenn man heute die Leute fragt, für was kennt ihr München, kommt garantiert Wiesen, also Oktoberfest, Bier. Aber im Mittelalter hat man tatsächlich den Wein bevorzugt, wenn es ging, finanziell auch.
Lag das vielleicht auch ein bisschen dran, dass das Bier gar nicht so lecker war wie heute?
Das hast du schön formuliert. Ich meine, man hat zu Hause gebraut. Ja, man hatte Braustätten und das war Aufgabe der Hausfrauen. Aber im Endeffekt, die Qualität war katastrophal. Und ich weiß nicht, am Viktualienmarkt, ob das schon mal aufgefallen ist, da haben wir ja den Maibaum und da steht ganz groß Münchner Reinheitsgebot 1487. Aber das ist geschicktes Marketing, weil wenn man doch ein Reinheitsgebot braucht, heißt es auf der anderen Seite, es muss irgendwas ziemlich Unreines gegeben haben. Und so ist das Bier gewesen.
Also richtig kreislig. Aber warum hat man es denn dann überhaupt gemacht?
Naja, es gab ja nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie was zu trinken. Wasser ist ausgefallen, außer man hat die Tiefbrunnen anzapft. Wein hat man um München herum angebaut.
Warum ist Wasser ausgefallen?
Weil Wasser einfach krank gemacht hat. Also die Wasserqualität war wirklich schlecht. Und dass wir gute Trinkwasserversorgung und auch Abwasser bekommen haben, das ist erst im 19. Jahrhundert passiert. Davor Cholera oder auch andere Krankheiten. Also Wasser hat man vermieden, wenn es irgendwie ging.
Bier haben Menschen schon vor Tausenden von Jahren hergestellt. Es war also schon vor Bayern und München da. Manche Historiker sind gar der Meinung, es war die Lust auf Bier und Rausch, die den Menschen erst auf die Idee gebracht hat, sesshaft zu werden und Ackerbau zu betreiben. Auf jeden Fall war Bier Motor des Fortschritts auch später in München, denn Bier bietet noch mehr Vorteile. Zum einen konnte man Getreidereste und minderwertiges Getreide länger haltbar und genießbar machen. Das half in der Not. Durch das Kochen und den Alkohol war es außerdem weniger mit Keimen belastet als Wasser. Im mittelalterlichen München hat es allerdings sehr viel weniger Alkohol als heute, weshalb man es auch Kindern gegeben hat.
Du darfst dir auch nicht vorstellen, dass Bier den Alkoholgehalt gehabt hat, wie wir das heute kennen. Also das kam dann erst mit der bewussten Zusetzung oder Zugabe von Hefe, so muss man sagen, im 19. Jahrhundert.
Das heißt, Bier war eine Form von
Volksgetränk.
Steffi und ich haben uns im Bier- und Oktoberfestmuseum getroffen. Das gibt es seit 2005 und wurde vor kurzem renoviert, ist also topmodern. Das Gebäude aber stammt aus dem Mittelalter.
Vorsicht, Museum.
Und kaum geht's ums Bier, geht's auch schon wieder in den Himmel.
Wir sind eine Himmelsleiter hochgegangen, so quer durchs Haus. Und heute die Treppenhäuser gehen zickzack. Das heißt, du schreitest wirklich zum Himmel. Aber manche sagen, das ist so gar, wenn du ausrutschst, kommst auch in den Himmel, wenn du dir das Knick brichst.
Ah ja, und hier ist die Museumstür, da gehen wir jetzt mal rein. Ich war noch nie hier, die Steffi schon ein paar Mal.
Ja.
Die macht ja Führungen für die Stadt. Ah ja.
Du hast gesagt, das schaut alt aus. Das ist eins, oder manche sagen auch das älteste Bürgerhaus, 1340 in München. Das sieht man noch an der Substanz, gell?
Ja, ja, der Boden ist schief, alles ist Holz, aber es ist natürlich auch sehr schön. Wir sind unterm Dach jetzt.
Genau,
da geht's.
Hier echt, also es sind wirklich gescheit enge Durchgänge. Da musst du echt aufpassen, dass du nicht an den Kopf anhaust. Ja, also da ist Vorsicht geboten. Aber ich mag es unheimlich gern, weil es ganz viel Charme hat und ganz viel Geschichte bietet.
Ich würde euch aber trotzdem eine Führung empfehlen, denn Haus und Exponate sind zwar schön, besser aber noch mit den Geschichten, wie sie die Steffi erzählen kann. Zum Beispiel, warum die geldigen Menschen damals in München lieber Wein trinken. Der wurde damals in Bayern angebaut und importiert.
Also es ist tatsächlich so, dass der Wein nicht immer finanziell leistbar war. Ja, ich meine, die richtig viel Geld hatten, haben sich immer schon den Wein aus Italien liefern lassen, den sogenannten Welschen, den süßen Wein. Aber es haben sich halt nicht alle leisten können. Also nicht mal den einheimischen Wein. Und dann hat man das Bier gebraut, weil das einfach das war, was da war. Getreide, Wasser, ein bisschen Hopfen und das war das Einfachste. Und dann muss man aber sagen, hat man ziemlich viele ekelhafte Sachen reingeschmissen, anders kann man es nicht sagen, um das Bier nochmal zu verändern. Also man hat dann Kräutersackerlreihen, sowas wie Lorbeer, Wacholder, Rosmarin, das ist ja noch okay. Ja,
ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so eklig.
Na, aber dann hat man wirklich versucht, dass man so eine betörende Wirkung bekommt. Ja, man hat Bilsenkraut, Tollkirsche, Stechapfel genommen.
Ja.
Hat es, ja, es wird noch garer, hat es in so kleine Kräutersackerl. Dann hat man klein geschnittene, getrocknete Fliegenpilze genommen, hat es auch mit rein. Ich habe es selber nie ausprobiert, aber Fliegenpilz muss in der richtigen Dosierung eine orgiastische Wirkung gehabt haben. Wie gesagt, wenn es die richtige Menge war, dann war es wundervoll. Wenn es die falsche war, war man da hier. Aber probieren hat man es können. Sowas hat man ins Bier reingehangen. Aber dann auch so ein paar ekelhaftere Sachen wie abgeschnittene Nägel, Feuersalamander, Pottasche, Galle. Und, das ist jetzt kein Scherz, Henkersstricke. Man darf ja den Berufsstand des Henkers nicht unterschätzen. Und Henkersstricke ins Bier rein zum Hängen hat das Bier angeblich, auch das habe ich Gott sei Dank nicht probiert, schaumiger gemacht, weil wohl der Angstschweiß eines frisch gehängten ähnliche Hefesporen haben muss wie die Flughefe, die in der Luft war bei den Klösterbrauereien. Laut Aufzeichnungen in unterschiedlichen Archiven, die Henker betreffend. Habe ich es dir jetzt verdorben?
Na, ich gehe jetzt mal davon, nachdem bei uns Gott sei Dank schon lange niemand mehr erhängt wird, sind die wahrscheinlich einfach ausgegangen, die Stricke. Ja, aber Fußnägel gäbe es noch.
Ja, nee, also das möchte ich auch nicht ausprobieren, aber wenn man all sowas weiß, dann ist kein Wunder, dass wir das Reinheitsgebot 1487 bekommen haben. Ja?
In diesem Jahr erlässt Albrecht IV. Eine Brauordnung, nach der für Bier nur Wasser, Gerstenmalz und Hopfen verwendet werden darf. Hefe als Zugabe kennt man damals noch nicht. Und nur Gerste, damit für das Bier nicht der wertvolle Weizen verwendet wird. Den braucht man fürs Brot. 1516 wird die Verordnung dann auf ganz Bayern ausgedehnt. Die Namen Münchner und Bayerisches Reinheitsgebot hat man übrigens erst viel später verwendet, weil es halt so gut klingt. Aber am Inhalt hat sich seit Jahrhunderten nichts geändert.
Reinheitsgebot, das erste Lebensmittelgesetz weltweit, kann man sagen. Ja. Und wie gesagt, 1516, Landrecht für Bayern, aber wir in München 1487.
Daraus wird dann schließlich das deutsche Reinheitsgebot, wobei Weizen inzwischen auch erlaubt ist. Wie es dazu gekommen ist und wie das Weißbier einmal Bayern gerettet hat, hört ihr noch. Jedenfalls gilt auch heute noch in Deutschland, wenn auf der Flasche Bier steht, dürfen nur die genannten Zutaten rein, sagt Andreas Maisberger. Er ist der Geschäftsführer vom Verein Münchner Brauereien und das ist nicht nur der älteste Verein der Stadt, sondern auch der wichtigste und mächtigste. 1871 haben sich die großen Münchner Brauereien zusammengeschlossen. Damals waren es 17, heute sind es noch 6, um ihre Interessen zu vertreten. Weltweit. Und dass die Traditionsbrauereien in München eine Macht sind, das ist ja klar. Der Verein Münchner Brauereien hat seinen Sitz im Brauerhaus am Rand der Altstadt. Der Türgriff ist ein bayerisches Wappen. Im Treppenhaus hängen nostalgische Bierplakate. Vor der Tür steht altes Braugerät. Und auf dem Weg zu Maisbergers Büro geht's vorbei an einer Ahnenreihe.
Bierköniginnen nehme ich an, hier links.
Ja, genau, das sind die Verflossenen sozusagen.
Also hier beim Verein Münchner Brauereien, da ist alles gebrandet. Der Boden ist blau und da sind so von bayerischen Löwen eingerahmt. Ein Gärkessel in der Mitte, das ist das Zeichen, das Zunftzeichen der Brauer. Und hier hängt schon ein großes Plakat an der Wand, 6 richtige. Da sind die 6 Münchner Brauereien drauf, nämlich Spaten, Paulaner, Löwenbräu, Hofbräu, Hackabschauer und Augustiner.
Ja, mein Name ist Andreas Maisberger. Ich bin jetzt seit 4 Jahren Geschäftsführer im Verein Münchner Brauereien und für die Wirtschaftsvereinigung der Münchner Brauereien und bin aber schon seit 25 Jahren im Brauereiwesen tätig. In meiner jetzigen Funktion natürlich für alle großen Münchner Brauereien da sein darf, ist ein Privileg, das man gar nicht genug schätzen darf, glaube ich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da ist auch so, das ist ein kleiner Zapfhahn da irgendwie am Revier Amster, oder?
Ja, das ist ja so ein Zeichen, sage ich jetzt einmal, was man in der Branche gerne trägt, natürlich um zu symbolisieren, man hat eine gewisse Affinität zum Brauwesen.
Was ist denn die Aufgabe von dem Verein?
Wir haben eigentlich dieselben Aufgaben, wie wir es schon seit fast 150 Jahren haben. Also in erster Linie stehen wir eben dafür, das Produkt, die Marke, die geschützte Angabe Münchner Bier und auch Oktoberfestbier weltweit zu verteidigen. Auf der anderen Seite sind wir Partner der Stadt München. Alles, was Kultur, Brauchtumspflege rund um das Brauereiwesen zu tun hat und mit München eng verwoben ist, da sind wir Partner der Stadt und wollen das auch gerne nach außen zeigen. Unser Anliegen ist es, ganz wichtig auch das Reinheitsgebot hochzuhalten. Ja. Zum Beispiel, da haben wir eben den Brauertag alle 2 Jahre. Bei dem Brauertag werden unsere Brauergesellen öffentlich freigeschlagen. Das ist ein schönes, großes Fest mit Freibier am Marienplatz. Der Oberbürgermeister gibt sich die Ehre. Und da wird von allen Brauereien und deren Vertretern diese Selbstverpflichtung aufs Münchner Reinheitsgebot von 1487 erneuert. Und da schwört man eben, dass man das Ganze hochhalten will.
Vor ein paar Jahren hat auch Annalena Ebner auf dem Brauertag auf das Reinheitsgebot geschworen, als sie ihre Lehre zur Brauerin abgeschlossen hat. Und weil sie eine der 10 Besten war, durfte sie an den Münchner und den Südbayerischen Meisterschaften im Bierbrauen teilnehmen, mit einem selbstgebrauten Bier.
Das wird dann quasi bewertet, einmal natürlich sensorisch, da kommen dann Verkoster aus verschiedenen Brauereien, Lehrer und so weiter. Und natürlich auch die Ausarbeitung, also Bier macht man ja nicht nur mit Gefühl, da muss man sich auch Gedanken davor machen und Berechnungen anstellen und das wird quasi bewertet und genau, der Geschmack, die Sensorik. Und da habe ich mich gegen meine Mitschüler durchgesetzt. Genau, lief sehr gut und hat mir auch sehr gut geschmeckt.
Wenn du sagst, du hast es da gewonnen, also was macht eine gute Brauerin einen guten Brauer aus? Was muss er drauf haben oder sie?
Das ist schon eine gute und nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage. Also muss ich natürlich schon auskennen, sowohl jetzt, wie reagiere ich auf meine Rohstoffe? Was ist, wenn meine Gerste mal ein bisschen anders ist in dem Jahr? Aber auch meine Anlage kennen. Wie tickt die, blöd gesagt? Jede Brauerei ist also natürlich hochtechnisch, sich gut damit auszukennen. Und ich rede auch manchmal mit meiner, manchmal schimpfe ich sie, manchmal schimpft sie mich. Nein, aber das ist, man braucht schon einfach auch ein Gefühl. Ich streichle auch meine Tanks ganz gern, wenn ich Feierabend gehe oder sage, ja, jetzt wird es wieder ein guter Sud. Dann, also ich baue schon eine Beziehung zu meinen Bieren aus. Also nicht zu vergessen natürlich auch das Herzblut da rein zu stecken. Also das schmeckt man dann am Ende schon.
Herzblut und Erfahrung. Annalena hat beides. Obwohl sie erst 23 Jahre alt ist und noch ihren Meister macht, ist sie schon Leiterin der Wirtshausbrauerei im Paulaner am Kapuzinerplatz. Genau wie das Hofbräuhaus war dieses große Wirtshaus mit Biergarten früher eine Brauerei. Und Ende der 1980er Jahre hat Paulaner hier im Gastraum wieder eine kleine Wirtshausbrauerei eingebaut. Im Vergleich zur großen Paulaner Brauerei in Langwied ist diese Anlage natürlich mini. Schließlich steht sie in der Wirtsstube. Dafür muss Annalena aber auch alle Arbeitsschritte selber machen und vor den Gästen dafür gerade stehen.
Ja, genau. Also hier natürlich die Brauerei von vorne, von Malz bestellen bis Bier brauen, über Sachen polieren, Gärkellerarbeit, Lagerkellerarbeit, Tanks waschen. Also du bist für alles zuständig und es macht auch Spaß, weil du halt wirklich dein Bier begleitest, von vorne bis hinten dabei bist und also das Allerbeste natürlich dann, wenn du dann Feierabend machst und siehst, wie die Leute im Wirtshaus sitzen und ein Bier trinken.
Und dann freudestrahlend natürlich sagen, mei, heute schmeckt's wieder gut.
Ja, also doch, meine Stammgäste, die liebe ich. Ich glaube, die haben mich ins Herz geschlossen, die habe ich ins Herz geschlossen. Es ist immer schön zum Sehen. Doch, und dann, genau, dann können wir mal ratschen, was für Biere am Hahn gibt. Wir haben auch immer Saisonbier, also speziellere Biere. Da sind vor allem dann die älteren Herren meistens immer skeptisch vom Stammtisch. Aber wenn man da mal hingeht und ja, auch mal ein bisschen andere Biersorten präsentiert, die sie vielleicht noch nie gehört haben, ein bisschen was Nettes dazu zu erzählen, dann schauen sie ganz skeptisch. Na, sowas haben wir noch nie nicht drungen. Probieren dann aber und hintenrum sehe ich dann, wie sie dann doch mal eine ganze bestellen.
Super. Ja. Jede Woche setzt Annalena mit ihren Mitarbeitern einen neuen Sud an. Und weil alles hier in dieser Wirtshausbrauerei passiert, kann sie uns jetzt super erklären, wie Bierbrauen eigentlich geht. Und ich sag's euch gleich, es ist wirklich ein bisschen kompliziert, weil so viele Arbeitsschritte dazu gehören. Aber es ist auch spannend und Annalena ist einfach super nett. Wie ich zu meinem Wie braut man eigentlich Bierbesuch komme, dampft es schon aus dem Sudkessel und Annalena gibt mir gleich ein Glas in die Hand.
Also das ist ein kleiner Welcome-Drink für dich.
Schaut aus wie Bier. Ist aber warm und riecht nach Brot.
Ja, sehr gut. Das ist Würze. Das habe ich jetzt gerade direkt aus dem Sudkessel rausgeholt. Vorsicht, nicht verbrennen. Das ist jetzt quasi die Würze. Das Malz wurde schon gelöst hier. Aber keine Angst, es ist noch kein Alkohol drinnen. Also es ist nur die Malzlösung. Hopfen fehlt auch noch, Hefe fehlt auch noch. Das ist jetzt quasi so ein Vorprodukt, sagen wir mal. Aber kann es gerne probieren. Ist sehr süß, sehr aromatisch. Und man kann schon ein bisschen Bier erahnen, sage ich mal. Aber natürlich, also Papasiers.
Oh ja, das ist echt total süß. Hm, schmeckt ganz gut. Das schmeckt eigentlich ein bisschen wie Malzbier, gell?
Ja, doch, im Prinzip ist es das ja auch. Es ist ja gelöstes Malz. Wir bekommen quasi gemälztes Getreide, Gerste oder Weizen hier an. Jetzt ist für unser heute machen wir ein helles. Also da ist es in dem Fall jetzt Gerste. Gerstenmalz bekommen wir. Und wir haben heute jetzt schon ganz fleißig geschrotet, gemeischt, geläutert und genau. Und dann noch läutern läuft hier eben die Würze raus.
Das ist also das, was da gerade im großen kupfernen Sudkessel kocht. Na, für euch geht's jetzt gut los, weil jetzt sind wir schon mittendrin im Brauprozess mit den vielen Arbeitsschritten. Aber keine Angst, das kriegen wir schon hin. Also, ein Helles besteht aus Wasser, Hopfen, Hefe und Gerste. Die muss erstmal gemälzt werden. Nur dann kriegt man später den Zucker aus der Stärke gelöst und den Zucker braucht man zum Gären. Aus dem macht die Hefe dann Alkohol und Kohlensäure. Beim Melzen wird das Korn mit Wasser zum Keimen gebracht und dann wieder getrocknet. Und je heißer man es trocknet, desto dunkler wird das Malz und später auch das Bier. Annalena zeigt mir verschiedene Sorten.
So, jetzt geht der Annalena hinterher am Sudkessel vorbei über so eine Gittertreppe. Alles Kupfer.
Gemälzt wird natürlich nicht hier in der Brauerei. Dafür braucht man sehr viel Platz. Das Malz bekommt Annalena in Säcken geliefert.
So, ja, und jetzt sind wir dann praktisch im Keller. Ah ja, und hier sind Säcke, große Säcke. Da riecht es auch schon nach Getreide.
Genau, also jetzt haben wir hier unsere verschiedenen Malzsorten. Und wenn du möchtest, darfst du gerne auch mal probieren.
Mhm, das kann man einfach so essen.
Genau, wie schmeckt's?
Ja, ganz gut.
Ja, also ich finde es ein bisschen knusprig. Mhm. Genau, wir haben auch verschiedene Sorten.
Das war jetzt Pilsner-Malz.
Pilsner-Malz, also das ist unser helles Malz. Mhm. Genau, du darfst aber auch gerne die anderen probieren. Oder das ist jetzt genau unsere hellste Malzsorte, die wir haben. Hier, das wäre jetzt Karamellmalz. Das ist schon mal ein bisschen dunklere Sorte. Das wird schon ein bisschen kräftiger, ein bisschen knuspriger.
Mhm. Eindeutig knusprig.
Mhm. Sehr gut. Mhm. Und was ich auch noch da habe, Röstmalz. Also wer Kaffee mag, der wird das mögen. Das schmeckt so ein bisschen wie Kaffeebohnen, finde ich. Also das ist wirklich richtig sehr heiß, sehr intensiv geröstet. Genau, das kommt dann wirklich nur in richtig dunkle, richtig schwarze Biere mit rein. Genau.
Oh ja, wie so Karo-Kaffee.
Karo-Kaffee, ja. Mhm. Desto dunkler das Malz, desto dunkler das Bier. Und natürlich aber auch nicht nur die Farbe, sondern auch der Geschmack. Aber das kann man sich ja ganz einfach vorstellen. Also so ein dunkles Bier ist ja viel malziger, hat viel mehr Körper, sage ich jetzt mal, wie ein schlankes Helles. Das kommt eben auch zum großen Teil aus dem Malz.
Dieses helle Pilsener Malz wird später nochmal wichtig, wenn Steffi uns die Entstehung des Münchner Hell im 19. Jahrhundert erklärt. Denn das kommt da rein. Nachdem Annalena es geschrotet hat, wird es oben im großen Kupferkessel mit Wasser vermischt und erwärmt. Das ist die Maische.
Ab dem Moment, wo das Malzschrot mit Wasser vermengt wurde, wird gemeischt. Und da lösen wir eben den ganzen Zucker aus den Malzkörnern raus. Weil die Hefe braucht ja am Ende was zum Vergären.
Danach werden noch die ganzen Feststoffe des Korns, wie Spelzen und so weiter, entfernt. Das nennt sich Läutern. Und dann sind wir endlich bei der süßen Würze, mit der Annalena mich am Anfang begrüßt hat. Als nächstes wird diese Würze dann im Sudkessel zum Kochen gebracht. Und je stärker man sie einkocht, desto höher wird natürlich der Zuckergehalt. Weshalb der sogenannte Stammwürzegehalt auch bestimmt, wie viel Alkohol das Bier später haben wird. Aber jetzt kommt erstmal der Hopfen rein.
Die Würze ist jetzt hier aktuell drin, heizt gerade auf Kochtemperatur, knapp 100 Grad. Und da kommt eben auch der Hopfen dazu. Sagt auch Hopfen kochen.
Das klingt schon, weil du hast da eine Kiste.
Ja, genau, da liegt der Hopfen, also hier, genau.
Das so gut. Kann man das essen?
Ja, würde ich nicht empfehlen. Ist sehr bitter? Sehr bitter, sehr. Ich halte dich nicht davon ab.
Ja, ich probiere mal ein kleines Stück, gell? Und ja. Die Annalena schaut so, was macht er jetzt? Ja. Oh ja, jetzt wird es richtig bitter.
Ja,
erst jetzt noch, bitter, dann, genau.
Oh ja, richtig bitter. Ja, krass.
Ja, also die Menge, die ich jetzt auch gerade in der Hand habe, das sind jetzt knapp 500 Gramm. Insgesamt sind ungefähr, sagen wir mal, 2 Kilo auf 2000 Liter Bier. Mhm. Also das ist gar nichts jetzt im Vergleich. Aber deswegen ist es auch gut, dass es so intensiv schmeckt. Wir würden gar nicht mehr geben wollen, weil sonst wird das Bier viel zu bitter, viel zu intensiv.
Und ich habe wirklich ein ganz kleines Stück jetzt wie ein Brotkrümel oder sowas habe ich jetzt davon. Ja. Das ist ja so gepresst in so Art Pellets. Das reicht mir schon. Mehr esse ich da nicht davon.
Da würde ich auch nicht empfehlen. Okay.
Hopfen und Malz Gott erhalts, hieß es schon im Mittelalter, als das meiste Bier, wie wir von Steffi im Biermuseum gehört haben, von Frauen daheim gebraut wird. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Klosterbrauereien. In den Klöstern wird damals viel gefastet, aber das kalorienreiche Bier ist als flüssiges Brot in der Fastenzeit nicht verboten. Und deshalb brauen die Nonnen und Mönche eifrig. Die Augustiner angeblich seit 1328. Und sie trinken ihr Bier nicht nur selbst, sie verkaufen es auch in ihrer Klosterschenke. Heute gilt Augustiner als die älteste Brauerei Münchens und auch als das älteste Handelsgewerbe der Stadt. Selbst wenn ihr Bier heute ganz anders schmeckt.
Ich meine, unser Bier war wirklich so kreiselig, dass wir es haben importieren müssen. Klar haben die Frauen zu Hause gebraut und klar gab es Klosterbrauereien, aber wir haben dann wirklich das Bier aus Einbeck importiert, weil unser Bier nicht so schmackhaft war.
Wo ist Einbeck?
In Niedersachsen.
Aha.
Wir reden von der Zeit um 1550. Da haben die Arbeiter am Hof nicht den teuren Wein bekommen, sondern Bier aus Einbeck. Die Hansestadt ist damals berühmt für ihr Bier, das über das Hanse-Netzwerk bis nach England, ins Baltikum, nach Italien und eben auch nach München exportiert wird. Damit es den langen Transport übersteht, braut man es mit einer besonders hohen Stammwürze. Dadurch hat es mehr Alkohol. Aber für viel Stammwürze braucht man auch viel Malz. Dazu der Transport. Dementsprechend teuer war das Einbeckerbier auch.
Und es war tatsächlich ja eine finanzielle Schwierigkeit, weil der damalige Herzog, der Wilhelm V., der hat gesagt, also liebe Leute, ich kann nicht immer dieses teure Einbecker Bier hierher bringen lassen. Also das kostet mich zu viel Geld. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir selber besseres Bier brauen. Hat im alten Hof der damaligen Burg angefangen, Bier zu brauen. Herzogliches Brauhaus, Hofbräuhaus, da, siehe da. Dann kam der Wandel, weil es dann eine kleine Eiszeit gab. Und dann hat der Wein, der hier angebaut wurde, laut Stadtchronist geschmeckt wie guter Essig. Und dann war es wunderbar, dass man besseres Bier brauen konnte. Und so kommt der Wandel zur Bierstadt von der Weinstadt weg.
Entscheidend ist dabei auch der nächste Herzog, später Kurfürst Maximilian I., der mit Bier München und Bayern, ja, man kann schon sagen, gerettet hat. Auch, weil es bald viel besser schmeckt. Denn Maximilian I. schafft es, ähnlich wie heute vielleicht der FC Bayern auf Trainersuche, den besten Brauer nach München zu holen. Nämlich Elias Pichler aus Einbeck. Und das, obwohl es für die Einbecker eigentlich total verboten ist, ihr Fachwissen weiterzugeben. Dazu stellt Maximilian I. dem neuen Brauer am Platzl auch noch ein neues Sudhaus hin, da wo heute immer noch das Hofbräuhaus steht. Und Elias Pichler braut 1614 das erste Bier nach Einbecker Art in München. Zunächst nur für den Hof, später dann für alle Münchnerinnen und Münchner, die zum Ormböcker Bier mit deutlich mehr Alkohol dann irgendwann einfach Bockbier sagen. Das Bier ist also gerettet und alsbald rettet es die Stadt. Nur ein paar Jahre später, 1632, wollen die Schweden München einnehmen. Es herrscht der Dreißigjährige Krieg. Doch sie verschonen die Stadt für 22.000 Liter Bockbier aus dem Hofbräuhaus. Skoll. Dazu erhalten sie auch noch die unglaubliche Summe von 300.000 Reichstalern, was Bayern noch tiefer verschuldet, als es eh schon ist. Aber dafür wird die Stadt nicht verwüstet. Und wie holt Maximilian I. nach Ende des Dreißigjährigen Kriegs diese Schulden wieder rein und erhält somit die Unabhängigkeit von Bayern? Richtig, mit Bier. Und zwar mit Weißbier. Dafür brauchte man bis dato eine Lizenz. Und es war deshalb im Grunde das Bier der Wohlhabenden. Schon 1602 sichert sich Maximilian I. diese Weißbierlizenz und etabliert damit ein staatliches Weißbiermonopol. Dann lässt er in ganz Bayern weiße Hofbräuhäuser errichten. Auch im Münchner Hofbräuhaus wird Weißbier gebraut. Und die anderen Brauer müssen für Weißbier Lizenzgebühren an den Staat abtreten. Dann erhöht er noch die Steuern auf importiertes Bier und Wein.
Und er hat wirklich mit dem Weißbierbrauen den 30-jährigen Krieg ein paar Jahre später, 1618 bis 1648, finanziert, weil über ein Drittel der Einnahmen dann aus dem Weißbierbrauen kam. Und er hat es ganz schlau gemacht. Alle Wirtshäuser, die Braunbier verkauft haben, mussten Weißbier verkaufen.
Mit Lizenzabgabe?
Ja, ja, natürlich. Und es gibt noch Dokumente im Hofbräuhaus, weil Weißbier verhilft ja zu einem rosigen Tar und macht überhaupt viel schöner. Und deswegen musste man das reglementieren, dass die Damen am Hofe nur noch 7 Liter Weißbier trinken dürfen.
Pro Tag?
Pro Tag und die Herren 11. Es hat nicht diesen Alkoholgehalt gehabt, aber meine Güte, 7 Liter oder 11 Liter und dann auch noch von Weißbier. Ganz ehrlich, egal wovon ich 7 oder 11 Liter oder die Hälfte auch nur trinke, es spült mir alles durch.
Und dem Kurfürst Maximilian spült es ordentlich Geld in den Staatshaushalt. Der übernimmt Bayern hochverschuldet, muss es durch den 30-jährigen Krieg bringen und hat am Ende einen ausgeglichenen Haushalt, mit dem er sich auch ein paar Kunstwerke kaufen kann. Zum Beispiel von Albrecht Dürer. Und damit nicht genug, holt er die Paulanermönche aus Italien nach München, die ab 1634 ein noch stärkeres Bier brauen, das sie sich sogar vom Papst absegnen lassen.
Beim Starkbier, da haben ja wir Münchner auch wieder eine entscheidende Rolle gespielt, nämlich die Paulanermönche im Kloster Neudeck in der Au, die ja angeblich dieses Bier im Sommer, ja, Bier und warme Temperaturen, haben wir ja schon gesagt, verträgt sich nicht, als Fassel nach Rom geschafft haben sollen, weil sie die Genehmigung vom Papst höchstpersönlich wollten, so besagt die Legende, dass sie doch dieses doppelt stark gebraute Bier trinken dürfen in der Fastenzeit, um besser über das Fasten drüber zu kommen. Und das war natürlich total kaputt, das Bier, als das in Rom ankam. Und wer auch immer das getrunken hat, ja, also ich glaube nicht, wie es in manchen Dokumenten steht, der Papst höchstpersönlich, aber vielleicht andere wichtige Würdenträger, die müssen wohl gleich ausgespuckt haben und gesagt haben, um Gottes Willen, was haben sich denn die armen Mönche in München selbst als Buße auferlegt, dass sie sowas Greisliches trinken wollen. Natürlich erlaube ich das, juhu, also überlistet. Und dann hat dieses, ja, stärker gebraute Bier tatsächlich einen Siegeszug angetreten. Und das sind die Biere, die wir heute eben oft unter dem Beinamen Arthur kennen. Also Salvator, ja, dann Triumphator, Animator hat es gegeben. Und das waren natürlich nochmal besondere Geldeinnahmequellen. Unterschiedlich stark gebrautes Bier zu unterschiedlichen, sag ich mal, Jahreszeiten oder Themen anzubieten.
Das Salvator-Starkbier von Paulaner wird auch heute noch immer in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern auf dem Nockerberg ausgeschenkt. Und weil die Paulaner-Mönche 1751 den damaligen Kurfürsten samt Gattin zur Bierverkostung eingeladen haben, darf seitdem immer das bayerische Regierungsoberhaupt die erste Mass trinken, heute also der bayerische Ministerpräsident. Dazu gibt es das bekannte Singspiel mit Politiker-Tabletten, bei dem man sich über Politiker und Politikerinnen lustig macht. Aber Vorsicht, sagt Steffi, dass man sich dabei keine Watschen holt. Also keine Ohrfeige.
Wenn man Besuch hat und die sagen, ah, ich war ja schon auf der Wiesn und da habe ich 3-4 Maß getrunken und jetzt komme ich zur Starkbierzeit und gehe zum Nockerberg, dann ist wirklich wichtig, denen zu sagen, passt auf, weil es schmeckt wirklich, ja, anders und es haut anders nein und passt auf, dass ihr keine Frischluftwatschen bekommt danach.
Was ist die Frischluftwatschen?
Naja, wenn du ja im geschlossenen Raum bist, immer im gleichen Klima mit so ein bisschen Hitze, Dampf, Bierseligkeit. Und wenn du dann rausgehst, dann haut ja meistens der Alkohol nochmal stärker rein mit dem vermehrten Sauerstoff, den du aufnimmst an der frischen Luft. Also ich kenn's, dass man dann sich denkt, um Gottes Willen, was ist jetzt los? Ja, und das unterschätzen viele. Also das ist für mich ein Frischluftwatschen. Ja.
Also den Salvator-Anstich, das Starkbier und die eine oder andere Frischluftwatschen haben wir den Mönchen zu verdanken. Nach denen ist München ja schließlich auch benannt. Dabei gibt es in Bayern auch Nonnen, die Bier brauen, etwa im Kloster Reutberg. Ein schönes Ausflugsziel, genauso wie die Klöster Ettal und Andechs. Auch die haben immer noch eigene Klosterbrauereien. In München gibt's dagegen keine mehr. Nur die Namen sind geblieben. Denn 1803 kommt die Säkularisation. Die Klöster müssen ihre Besitztümer abgeben, darunter auch die Brauereien. Die werden von wohlhabenden Münchnern als private Firmen weiterbetrieben. Und das bald sehr erfolgreich, angetrieben durch Industrialisierung und wissenschaftliche Entwicklung. Von 1800 bis 1900 verzehnfacht München seine Einwohnerzahl auf 500.000. Und Münchner Bier wird in die ganze Welt verkauft.
Da sind wir wieder bei den Bierbaronen. Und ich meine, allein der Titel, ein Bierbaron, vorher waren das Brauer. Ja? Und vorher haben es die Hausfrauen gemacht. Und jetzt auf einmal, ich meine, schau dir mal diese Ahnengalerie hinter dir an. Und wenn man wirklich über das Who is Who der Münchner Stadtgesellschaft spricht, spricht man über diese Personen. Und da siehst du auch wieder Therese Wagner, also auch eine Frau ist mit dabei.
Ohne Therese Wagner gäbe es die Augustinerbrauerei heute wahrscheinlich nicht mehr. Als ihr Mann 1845 unerwartet stirbt, übernimmt sie, als Frau damals eigentlich undenkbar, die Brauerei, modernisiert sie und kauft schließlich das Grundstück an der Landsberger Straße, wo die Augustinerbrauerei heute noch steht. In dieser Zeit im 19. Jahrhundert wird München endlich zur Stadt weltberühmter Biere. Weil die Münchner einen neuen spritzigen Biertyp brauen, der das ganze Jahr in riesigen Mengen hergestellt werden kann, sich lange hält und so per Eisenbahn und Schiff von den dann größten Brauereien in Deutschland in die ganze Welt exportiert werden kann. Dazu müssen aber erstmal ein paar Probleme gelöst werden. Das größte, die Wärme, denn die verträgt das Bier nicht. Josef Pschorr, geboren 1770, findet dafür eine erste Lösung. Und das ist sicher ein Grund für seine Karriere vom einfachen Bauernbur zum ersten Bierbaron Münchens. Mit 15 kommt er in die Stadt, um Brauer zu lernen. Mit 23 heiratet er Maria Theresia Hacker. Ihrem Vater gehört die nicht sonderlich gut laufende Hackerbrauerei, ein handwerklicher Kleinbetrieb, der noch aus dem Mittelalter stammt. Die kauft er seinem Schwiegervater ab und wird in wenigen Jahren zum führenden Brauer Münchens. Es ist quasi eine vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte. Denn Pschorr versteht als erster, wie Bierbrauen in industriellem Maßstab geht. Die wichtigste Investition dabei: bereits 1813 beginnt er mit dem Bau des damals größten Bierlagerkellers in Deutschland mit über 4000 Quadratmeter Lagerfläche, 12 Meter unter der Erde und gekühlt mit Natureis. Dort kann jetzt Bier das ganze Jahr über kühl gelagert werden und hat eine gleichbleibende Qualität. Hacker Pschorr ist Mitte des 19. Jahrhunderts Münchens führende Brauerei. Doch bald sollen andere Bierbarone die Spitze übernehmen, auf dem Weg Münchens zur Stadt weltberühmter Biere. Denn jetzt entstehen überall in München Bierkeller. Dort wird das Bier mit Stangeneis gekühlt, das im Winter hergestellt wird.
Mit Eisgalgen, an denen man dann Eis produziert hat, Stangeneis, hat man dann das Bier in diesen Bierkellern mit diesem Stangeneis gekühlt. Und damit von oben auch nochmal ein bisschen Schatten ist, hat man Kastanien gepflanzt. Die haben keine tiefen Wurzeln, wachsen schnell, spenden viel, viel Schatten. Und das war schön. Das sah super toll aus. Und die Leute sahen dann raus zu diesen Bierkellern. Und dann haben die Wirtsleute draußen Essen und Trinken verkauft. Und dann sahen die Innenstadtwirte gefühlt auf die Barrikaden und haben gesagt, ja, spinnt ihr? Wir machen gar kein Geschäft mehr, weil alle draußen sitzen im Schattigen, so wie hier auf den Bildern. Ja, also man kann sich richtig vorstellen, wie da so ein laues Lüfterl weht und so. Und wir machen kein Geschäft mehr. Und dann hieß es, okay, es gibt draußen kein Essen mehr, ihr dürft aber das Bier noch erwerben. Und dann haben sich die Leute gedacht, ja, pff, dann nehmen wir halt das Essen mit, wenn wir es nicht mehr kaufen können. Und so ist die Tradition der Biergärten entstanden. Und es wurde dann auch als Edikt quasi wirklich 1821 öffentlich dokumentiert, dass es so ist. Also man darf im Biergarten sein eigenes Essen mitnehmen, muss aber quasi vom Wirt Getränke abnehmen. Und das ist wirklich auch was Schönes. Dann triffst du dich mit Freunden und die einen nehmen einen Salat mit, einen Kuchen, was auch immer. Und dann kaufst du nur das Getränk. Ist einfach nett und es ist auch nochmal günstiger.
Das Biergarten-Idyll im Sommer unter Kastanien, durch die die Sonne spitzelt, wird natürlich auch auf Gemälden als typisch münchnerisch abgebildet. München ist im 19. Jahrhundert schließlich eine der wichtigsten Kunststädte der Welt.
Ja, was steht da? Münchner Biergarten 1883. Ja. Das ist lustig, weil das sieht man natürlich an den Klamotten, die Damen mit Schirmchen und langen Kleidern und die Herren hier mit Gehrock und ja. Backenbart, also lustig.
Aber weil du jetzt gerade sagst, man sieht die unterschiedlichen Gewandungen, ich glaube, das ist auch was die Biergärten immer schon ausgemacht hat, dass es verschiedene Generationen und verschiedener Background. Also man kann nicht pauschal sagen, nur die oder die, sondern dass man wirklich zusammenkommt und sich auch austauscht. Und das, finde ich, zeigt das Bild auch ganz gut. Klar sind viele wirklich gut gekleidet, aber hier sieht man eher militärisch oder dann, die schaut jetzt eher so aus, als ob es jetzt nicht die wohlhabendste Frau wäre. Und das ist, glaube ich, was man ja bis heute sagen kann, dieses typische Münchner Lebensgefühl, leben und leben lassen und gerade im Biergarten so, jetzt machen wir es uns irgendwie nett und gemütlich und nicht shishi.
Wahrscheinlich lieben die Münchnerinnen und Münchner die Biergarten-Idylle auch deshalb so, weil das 19. Jahrhundert ansonsten gar nicht so idyllisch und gemütlich ist. Denn alles ändert sich gleichzeitig, alles passiert gleichzeitig. Und jetzt kommt auch schon der nächste Bierbaron, Gabriel Sedlmayr. Sein Vater, der auch Gabriel Sedlmayr heißt, kauft 1807 die kleine Spatenbrauerei. Er und sein Sohn begreifen Brauen und gutes Bier nicht als Glückssache, was es damals oft noch ist, sondern als Ergebnis von Wissenschaft. Deshalb geht der junge Sedlmayr auf Forschungsreisen durch ganz Europa und bringt zahlreiche neue Techniken mit. In England betreibt er regelrecht Industriespionage mit einem hohlen Spazierstock, mit dem man dank verstecktem Ventil heimlich Flüssigkeitsproben entnehmen kann. Mit nur 28 Jahren übernimmt der junge Gabriel Sedlmayr die Spatenbrauerei dann ganz und macht sie zur technisch führenden Brauerei, die am Ende das Münchner Hell erfindet. Grundlage dafür ist das Pilsener Brauverfahren. Ja, alles passiert gleichzeitig, habe ich euch ja gesagt. Das hat ein bayerischer Brauer, Josef Groll, im böhmischen Pilsen entwickelt. Er wird geholt, um das dortige, greiselige Bier zu verbessern. Das ist damals eine dunkle, schwere Plörre, die traditionell obergärig hergestellt wird. Ja, das ist so ein Fachbegriff. Der ist aber nicht ganz unwichtig, weil er alle Biere in zwei Kategorien unterteilt. Beim obergärigen Bier schwimmt die Hefe beim Gären oben und mag's recht warm, so 15 bis 20 Grad. Der Gärvorgang geht recht schnell, das Bier ist vollmundig, würzig und schwerer, hält aber auch nicht so lange. Typische obergärige Biere sind Weißbier oder Ale. Groll verwendet dagegen das damals schon berühmte bayerische Brauverfahren mit untergäriger Hefe. Das heißt, die Hefe gärt langsam am Kesselboden bei deutlich niedrigeren Temperaturen. Untergäriges Bier hält sich länger und schmeckt schlanker. Das kombiniert Josef Groll mit dem weichen böhmischen Wasser und verwendet das helle böhmische Pilsener Malz, das mir Annalena ja auch schon zum Probieren gegeben hat. Statt dem trüben, dunklen, schweren, obergärig warm vergorenen Vorgänger entsteht 1842 ein goldgelbes, crispes, schlankes Bier, das erste Pilz, das heute als Pilsener Urquell verkauft wird und auch ein Vorläufer des Münchner Hell ist. Untergäriges Bier wie Pilz, Lager oder Helles wird heute weltweit am meisten getrunken und es lässt sich lange lagern und gut transportieren. Bleibt aber immer noch das Problem mit der Kühlung, die für das untergärige Bier ja noch wichtiger ist. Deshalb unterstützt Gabriel Sedlmayr den Ingenieur Karl von Linde bei einer Erfindung, die nun wirklich zum absoluten Gamechanger werden soll. Die Kältemaschine, von der ein Versuchsmodell im Biermuseum steht.
Da.
Das hätte ich mir jetzt aber spektakulärer vorgestellt. Schaut aus wie eine kleine Dampfmaschine oder
so. Ja, aber überleg mal, vorher mit Stangeneis und das ist quasi die Kältemaschine von Karl Linde. Und das ist wirklich die Revolution und das ist der Durchbruch für die Industrialisierung dann, was eben große Mengen an Bierproduktion angeht, weil du jetzt gar kein Problem mehr mit der Kühlung hast.
Ah ja, hier steht, dieses Modell gehört zu einer Versuchsreihe, in der Karl von Linde die effizienteste Anordnung seiner Kompressoren testete. Im selben Jahr stellte er die erste Kältemaschine im Spatenbräu auf.
Ja, und schau, da ist die Patenturkunde.
Das erste Patent erhält Linde 1873. Kaum eine Erfindung hat das Leben der Menschen so verändert wie die Kältemaschine. Sie macht manche Orte der Welt erst bewohnbar. Und ganz ehrlich, könnt ihr euch ein Leben ohne Kühlschrank vorstellen? Mit saurer Milch und Gammelfleisch? Auch moderne Kühlgeräte und Klimaanlagen basieren auf Lindes Erfindung,
Die Linde AG ist heute ein weltweit agierendes DAX-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 30 Milliarden Dollar. Für München heißt das damals, ab jetzt kann endlich das ganze Jahr über in industriellem Maßstab Bier gebraut werden. Und das macht die Münchner Brauer zu Baronen und München um 1800, noch ein nettes Städtchen mit 40.000 Einwohnern zwischen Klöstern und Seen, wird durch das Bier geradezu ins 20. Jahrhundert hineinkatapultiert und von einer hübschen Kunst- und Wissenschaftsstadt zur Stadt weltberühmter Biere. Um 1900 lebt eine halbe Million Menschen in München und überall Bier, Bier, Bier.
Das ist ein tolles Bild. Da sieht man die Löwenbräu-Brauerei, die damals, da steht 1913 dabei, da war das die, glaube ich, größte Brauerei von Deutschland. Ja. Und das ist der Turm, da wo jetzt heute noch der Löwenbräu-Keller drin ist, am Stiegelmeierplatz. Ja, es ist eine riesige Fabrik dahinter mit, ich weiß nicht, Dutzenden von Kaminen, da raucht's raus und was weiß ich, ein Riesenteil.
Ja, und das ist schon Wahnsinn. Also ich meine, das ist ein Riesenkomplex und das musst du auch erstmal stemmen können und du musst dich auch trauen, quasi zu sagen, ja, das machen wir jetzt und wir exportieren. Und unser Produkt ist so gut, dass uns das die Leute aus den Händen reißen werden.
Gerade Löwenbräu war wirklich die größte Exportbrauerei, die es damals so gegeben hat. Und in der ganzen Welt war das Münchner Bier gefragt. Also man hat es tatsächlich auch dann geschafft, durch diese neuen Transportwege, die man gehabt hat, gerade Eisenbahnen, da hat man das Bier in die ganze Welt rausgefahren. Mit dem Zeppelin hat man es transportiert. Also seinerzeit beim Absturz von der Hindenburg ist dann auf dem Trümmerfeld eine Flasche Löwenbräu gefunden worden.
Das ist nochmal Andreas Maisberger, den Geschäftsführer des Vereins Münchner Brauereien, habt ihr ja schon gehört. Dieser Verein wird 1871 gegründet, weil das Münchner Bier so erfolgreich ist, dass plötzlich auch andernorts Münchner Bier gebraut und verkauft wird. Und das wollen die Münchner Brauer verhindern.
Zu den Gründungsmitgliedern gehörten damals 17 Münchner Brauereien, die alle ihre Braustätte natürlich in München hatten. Und das sind dann auch einmal um die Jahrhundertwende noch mal mehr geworden. Das waren dann fast 30, die es einmal gegeben hat. Und mittlerweile gibt es eben noch 6 Münchner Traditionsbrauereien, die eben auf dieser Basis und auf dieser Tradition fußen.
Die Münchner Brauer legen fest und setzen durch, Münchner Bier ist keine Biersorte, die jeder brauen darf, sondern es muss aus München kommen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und das gilt auch heute noch.
Das Münchner Bier ist nicht nur ein geschütztes Markenzeichen, sondern eben auch eine geschützte geografische Angabe, so wie der Champagner oder eben der Parmaschinken. Und da ist durch die EU in einer Spezifikation ganz klar erklärt und geklärt, was eben dieses Bier, dieses Produkt mitbringen muss. Und da gehört in erster Linie eben dazu, dass die Brauerei in München situiert sein muss, um Münchner Bier zu machen. Und die Brauerei muss zwingend einen Tiefbrunnen haben, der das Wasser aus der Tertiärschicht eben schöpft.
Wie tief ist das ungefähr?
Weil das kommt ganz drauf an, wo sich die Brauerei im Stadtgebiet befindet. Also da gibt es mit Sicherheit Stellen, da kann man bei 150 Meter schon an der tiefen Grundwasser rankommen. Es gibt aber leider auch Stellen, wo man auf 200 Meter runter muss. Und ja, das ist halt auch eine sehr teure Angelegenheit.
Auch wenn eine Traditionsbrauerei wie Paulaner eine neue Anlage in Betrieb nimmt, wie unlängst in Langwied, muss dort ein neuer Tiefbrunnen gebohrt werden. So ist streng genommen das, was Annalena in ihrer Wirtshausbrauerei am Kapuzinerplatz braut, offiziell kein Münchner Bier. Also ist es sogar noch überhaupt kein Bier, denn das letzte Mal, als wir bei ihr waren, hat oben noch die süße Würze gekocht. Die ist inzwischen abgekühlt und im Gärtank im Keller. Dort kommt jetzt die Hefe dazu, die den Zucker zu Alkohol und Kohlensäure vergärt. Annalena kann übrigens alles brauen, egal ob ober- oder untergärig. Bei meinem Besuch macht sie ein helles, also untergärig, bei recht niedrigen Temperaturen im Keller.
Also jedes Bier hat schon seinen eigenen Kopf, kann man sagen. Also wir messen täglich den Zuckergehalt, wie viel die Hefe quasi schon vergoren hat. Zu einem bestimmten Punkt sagen wir, jetzt ist es soweit, jetzt geht's ab in Lagerkeller, vom Gärkeller in Lagerkeller. Und hier wirst du es jetzt gleich merken, hier ist es noch zapfiger.
Ja, hier ist es richtig kalt.
Hier haben wir 1 bis 2 Grad. Hier wird das Bier richtig rund und edel. Deswegen lagern wir hier im Lagerkeller nochmal mindestens 4 Wochen, ja, so 4 bis 5 Wochen mindestens. Und dann ist das Bier richtig rund, wird auch ein bisschen klarer. Die Hefe setzt sich natürlich auch ab mit der Zeit. Und genau, das Bier kriegt einen richtig runden, schönen Charakter.
Also wenn man reinkommt, dann sind hier auf der rechten Seite 1, 2, 3, 4, 5 große, runde Edelstahl-Tanks und links nochmal 2. Und da steht jetzt hier auch was dran, wo wir gerade sind, hell.
Genau.
Dann ist hier so ein kleiner Hahn, da kann man dann schon mal probieren, oder wie macht das?
Ja, genau, das ist das Wichtigste eigentlich, das ist der Zwickel. Da probieren wir dann, da stellen wir halt fest, wann ist perfekt, und dann geht es halt von hier direkt in den Ausschank.
Das kann man hier direkt an die Zapfanlage dran?
Genau, also dann kommen also Leitungen an den Tank und dann geht es von hier direkt zur Schenke.
Super.
Also ich sage immer, für ein Bier kann der Weg nicht kürzer sein wie hier bei uns.
Ich krieg dann natürlich auch noch eine richtig schöne Verkostung von verschiedenen Sorten. Klar, ein helles und ein Weißbier gibt es eigentlich immer. Und heute noch als Saisonbier Vitali, ein Hefeweizen mit Zitronenhopfen.
Also der ist der Renner jetzt im Sommer, weil es richtig schön schlank schmeckt. Du hast schon auf die Karte gelurrt, 6,3 Alkohol. Aber also ich muss ehrlich sagen, wenn man mir das hinstellen würde und ich es nicht wissen würde, ich finde, es schmeckt sehr leicht, sehr süffig. Genau, das Ziel von dem Bier war eben eigentlich auch, das möglichst hell zu machen, damit es quasi ganz leicht erscheint und genau, ein bisschen hinterfotzig dann die 6,3 um die Ecke kommen. Aber genau, also super Sommerbier.
Ich bin trotzdem gut heimgekommen und habe mir nochmal die wichtigsten Stationen des Bierbrauens durch den Kopf gehen lassen. Erstens, mit gemälztem Getreide und Wasser eine Maische ansetzen, damit sich der Zucker löst. Dann Getreidekram raus, also läutern. Drittens, die so entstandene süße Würze aufkochen und Hopfen rein. Dann viertens, abkühlen lassen, Hefe rein, gären lassen, lagern, fertig. Könnt ihr alles sehen im Paulaner Brauhaus am Kapuzinerplatz bei Annalena Ebner. Ich habe euch ja schon erzählt, dass hier früher schon mal eine Brauerei war, die dann zum Wirtshaus umgebaut wurde. Genauso wie das Hofbräuhaus, das Weiße Bräuhaus im Tal, das Hackerhaus, das Augustiner Stammhaus und so weiter. Denn diese traditionellen und handwerklichen Brauhäuser werden Ende des 19. Jahrhunderts schlicht zu klein für die Mengen und die Technik der modernen Bierproduktion. Also bauen die Brauer größere Brauereien außerhalb der Stadt. Hofbräu in Haidhausen, Augustiner an der Landsberger Straße und die alten Brauhäuser werden zu Wirtshäusern umgebaut. Dabei entstehen prachtvolle Bierpaläste, entworfen von damaligen Star-Architekten. Aufgebaut sind diese Wirtshäuser meist ähnlich. Im oberen Teil kleinere, feinere Räume und Separés mit Tischdecken für ruhigere Anlässe. Im Parterre, da wo früher unter hohen Gewölben die Braukessel standen, die Bierhalle mit großen Biertäschen und Kapelle, sowie die Schwemme im Hofbräuhaus. Warum die so heißt, da muss Steffi ein bisschen ausholen.
Also ich bin ja so aufgewachsen, von der Kirche ins Wirtshaus auf die Kegelbahn tatsächlich, ja. Und ich war ab und zu mit meinem Opa unterwegs und da gab es tatsächlich noch diese Generation der Sitzbiesler oder der Hackelsteckerbiesler, weil wenn man doch viel trinkt, weil es gerade so nett ist, man möchte ja sitzen bleiben. Und früher war es eben im Wirtshaus viel unhygienischer und viel schmutziger, als wir das Gott sei Dank heute kennen. Und dann hat man sich idealerweise einen Eckplatz gesucht mit einem Tischbein oder man hatte den Hackelstecker dabei, dann hat man, wie gesagt, ich bin nicht männlich, ich weiß es nur aus Erzählungen, den Strahl wohl ablenken können, dass er nicht die Nachbarn anspritzt.
Das ist ja, wirklich, das ist ja wirklich sehr freundlich.
Aber ich meine, da soll ja auch diese Begrifflichkeit Schwemme herkommen, ist eine der Erklärungen, weil man mit Bilsenkraut und Stroh den Boden ausgekappt hat und es hat dann nicht so gut gerochen und dann hat man es rausschwemmen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Greislig.
Ja, total greislig und das ist nichts, was schon Jahrhunderte zurückliegt.
Keine Sorge, auch im Wirtshaus geht man heute aufs Klo und rausgeschwemmt wird auch nicht mehr. Aber wenn wir schon bei Begriffen sind, es heißt die Maß, nicht die Maß. Und das Maß geht natürlich schon überhaupt nicht. Und folglich heißt es auch die Halbe und nicht das Halbe. Man kann aber auch einfach ein Helles sagen.
Ach, Helles geht immer.
Da sind sich Steffi und ich am Ende unseres Museumsbesuchs einig. Vor allem eben als Maß. Eine Maß Weißbier oder gar IPA, ich glaube, ich würde es gar nicht runterkriegen, aber eine Maß Helles im Biergarten, die ist oft schneller weg, als man schauen kann. Weshalb es im Biergarten meist keine halben gibt. Zu groß der Durst, zu weit der Weg. Wobei um 1900 haben einige Biergärten und Bierpaläste Dimensionen, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Allein in den Münchner Kindelkeller am Gasteig passen über 10.000 Leute. Das Hofbräuhaus, 1897 im Stil der Neorenaissance umgebaut, gehört mit 3.000 bis 4.000 Plätzen damals zu den kleineren, gemütlicheren Bierpalästen. Vielleicht ist es auch deshalb immer noch so beliebt, sagt Stadtführerin Grit, die hier oft Touristen hinbringt.
Wenn man sich das mal anschaut, der Architekt, der das hier 1897 umgebaut hat, der wusste schon damals, dass die Leute sich wohlfühlen, wenn sie Sachen wiedererkennen. Deswegen haben wir da unten, wo die Decke so niedrig ist, im Prinzip noch die Strukturen mit dem alten Materiallager. Ich glaube, das trägt auch viel zur Gemütlichkeit bei, dass sich wenig schnell verändert.
Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil 1897, da hat sich ja die Stadt München in den 100 Jahren davor unglaublich verändert. In der Zeit ist die Tracht entstanden und auch diese Wirtshauskultur. Und wenn du sagst, das ist ein Ort, der ist gemütlich und da fühlt man sich wohl, weil sich da die Dinge nicht so schnell ändern, dann stelle ich mir das ein bisschen wie so ein Kontrapunkt vor zu der eigentlich unglaublich schnellen Veränderung in dieser Zeit.
Ja, und die Frage ist, ob wir das heute nicht wieder haben. Und man muss sich damals auch vorstellen, ich meine, die Stadtbevölkerung ist auch deswegen so gewachsen, weil Stadtteile wie Heilhausen, Giesing oder die Au eingemeindet wurden. Und das waren völlig verarmte Viertel. Da war es absolut notwendig, dass du ein Wirtshaus um die Ecke hattest, wo du mal aus deiner zugigen Wohnung raus konntest. Da war es trocken, da konntest du dich mal gemütlich hinsetzen. Das ist ein Grund, warum damals viel an diesem Wirtshausmythos mit entsteht. Und du hast es gerade super formuliert, die Zeit ändert sich total. Ich meine, da gibt es auf einmal Leute, die erfinden einen Apparat, mit dem kann man in die Menschen hineinschauen, so wie der Herr Röntgen. Oder ein Sigmund Freud, der sagt, ich kann sogar in deine Seele hineinschauen. Das war alles irgendwie auch beängstigend. Und wo ziehst du dich zurück? Dahin, wo du die Leute kennst, wo du die Bedienungen kennst. Das ist natürlich auch was ganz Wichtiges. Du weißt, das Bier schmeckt, das Essen ist auch immer das Gleiche. Das sind so Dinge, wo du dann einfach mal abschalten kannst und die Welt drumherum kann sich drehen, so schnell wie sie will. Aber da bist du jetzt einfach in deiner sicheren Umgebung.
Heute würde man das wohl Safe Space nennen. Wobei in dieser Zeit ja ganz unterschiedliche Menschen nach München kommen. Da gibt es die einfachen Arbeiter und Dienstmädchen vom Land, die in den schmutzigen und überfüllten Vorstädten leben. Aber auch viele Künstler, Autoren und Intellektuelle zieht es in die Boomtown München. Und auch die treffen sich in Wirtshäusern. Autorinnen und Dichter der Schwabinger Bohème diskutieren im alten Simpel. Wassily Kandinsky, Hitler, Lenin oder Bert Brecht sind Gäste im Schelling-Salon. Auch politische Veranstaltungen finden in Wirtshäusern und Bierhallen statt. Als 1918 der letzte bayerische König Ludwig III. Gestürzt wird und Kurt Eisner von der SPD den Freistaat Bayern ausruft, haben die Revolutionäre ihren Hauptsitz im Matheserbräu, einem Bierpalast zwischen Stachus und Hauptbahnhof. Und damit die linken Revoluzer lange durchhalten und nicht so schnell betrunken sind, wird ihr Weißbier mit Zitronenlimo gestreckt. So entsteht die Russenmass, die es in jedem Biergarten heute noch gibt. Die Münchner Räterepublik von 1919 wird im Hofbräuhaus ausgerufen. Sportvereine wie der FC Bayern oder politische Parteien werden ebenfalls im Wirtshaus gegründet. Darunter im Sternigbräu, das sich damals im Haus gegenüber vom Biermuseum befindet, Hitlers Deutsche Arbeiterpartei, die dann 1920 in NSDAP umbenannt wird, im Festsaal des Hofbräuhauses ganz oben unterm Dach.
Man kann hier einfach mal sehen, was diese Festsäle damals für eine Dimension hatten. Und du konntest dir als große Brauerei gar nicht leisten, einen Bierkeller zu bauen, wo nicht irgend so ein großer Saal mit dabei war. Hier in der Innenstadt war überhaupt kein Platz, deswegen ist der obendrauf. Du hast eine Bühne, eine Galerie, riesige lange Tische. Ich glaube, 700, 800 Leute können hier locker sitzen, je nachdem, ob du noch eine Tanzfläche hast oder nicht. Die wichtigen Familien in München, die damals einflussreich waren, die kamen dann halt hierher, entweder, so wie wir es gerade gehört haben, für politische Veranstaltungen oder eben eine der berühmten Volkssänger oder es gab Bälle, das findet alles hier statt und die waren unglaublich wichtig
diese Einrichtungen, um die Leute zusammenzubringen. Das ist natürlich auch eine ganz bestimmte Atmosphäre und die kannst du super verwenden und brauchen, wenn du Leute von politischen Ideen überzeugen möchtest. Und das war damals die politische Bühne für die unterschiedlichsten Parteien. Also es haben die Kommunisten hier in diesem Festsaal wichtige Veranstaltungen gehabt und man muss hier schon fair sein und nicht einfach herkommen und sagen, oh, das ist Hitlers Bierhalle oder so, weil das stimmt nicht. Man kann durchaus darüber diskutieren, dass diese Bierkeller an sich natürlich den Erfolg der Nationalsozialisten befördert haben, aber Hitler hat in ganz unterschiedlichen Bierkellern gesprochen oder Bierhallen und die anderen Parteien haben diese Bühnen ganz genauso genutzt.
Die Decke des Festsaals hat ein hölzernes Tonnengewölbe, sieht fast aus wie ein Bierfass. Und einige Brauereien füllen auch heute noch in Holzfässer ab. Augustiner zum Beispiel, wo Mane, der ehemalige Brauer, so lange gearbeitet hat.
Also wir haben jedes gebündelt, 200 Liter Fässer, 100 Liter, 15er, also die 15er sind Haserl.
Ja, jede Größe hat einen Namen, oder?
Ja, und dann gibt es der 100er, heißt der Banzen.
Wo das
der Hirsch? Weil der Hirsch ist dann im Schnitt 200 Liter, aber er kann auch einmal 220 oder 230 Liter haben.
Das also ist dann, wie groß ist denn das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist halt so ein Kavenzmann.
Also so 1,5 Meter.
So, genau, und so ungefähr in der Breite. Und der ist also, den musst du mit Respekt behandeln, wenn er voll ist, wenn du ihn vom Lastwagen runterschmeißt oder auf die Schanz, weil das Ding, wenn runterkommt, da kommen ungefähr 350 Kilo, wenn er voll ist. Auf die.
Wer sich das mal anschauen will, im Augustiner Bierzelt wird auf dem Oktoberfest noch aus Holzfässern ausgeschenkt. Da ist so ein Hirsch mit über 200 Litern dann in 20 Minuten leer und das nächste Fass muss auf den Schanktisch gehievt und angezapft werden. Das ist schon richtig harte Arbeit. Und so ist das Bier und das Brauwesen in München irgendwie immer beides. Motor des Fortschritts und gleichzeitig auch Bewahrer von Traditionen.
Ich muss dazu sagen, Brauerei, es ist ein anderer Schluck, die wo da drin arbeiten. Entweder sie sind mit Herz dabei, es ist wurscht, ob er jetzt ein Stapelfahrer ist oder ein Brauer oder ein Kellergeist, wie wir sagen, die wo unten im Keller im Sudhaus arbeiten. Aber das ist ein anderer Schlag, es ist Brauerei, es ist kein Mädchenpensionat, da geht es einmal rau zu, aber ist die nächsten 5 Minuten wieder vergessen. Und das macht es eigentlich aus. Also ich, wie ich vor 40 Jahren in einer anderen Brauerei angefangen habe, da hat mir also ein alter Brauer zu mir gesagt, entweder du bleibst bei der Brauerei oder nach einem halben Jahr hörst du wieder auf. Und ich war insgesamt mit der anderen Brauerei 42 Jahre in der Brauerei, ich kenne nichts anderes.
Aber das hast du ganz offensichtlich wahnsinnig gern gemacht.
Ich hab es super gern gemacht, weil in der anderen Brauerei, das war, kann ich auch sagen, war beim Spaten. Da bin ich als LKW-Mechaniker eingestellt worden. Da denk mir, ja, ich muss bloß LKW, aber nichts. Da bist ab April bist Bier gefahren oder warst Staplermonteur. Oder, wenn es ganz blöd war, wenn es keine Leute gehabt haben, weil der Spaten noch Rost gehabt hat, da warst du Rost nicht.
Ehrlich? Ja. Damals gab es noch Rost?
Ja, beim Spaten, die sind noch mit der Rost ausgefahren. Und dann warst du halt in der Schmitten.
Wann war das, wenn ich fragen darf, welches?
War so 84 rum.
Tatsächlich, und da bist du mit dem Pferdeln zur...
Ja, ich bin nicht rausgefahren, sondern ich war im Roststall, ich habe halt die Rose raus da und war beim Schlagen dabei, weil wir nur einen Schmied gehabt haben. Das war nochmal, sag ich jetzt mal, als erwachsener Junge, nochmal eine Lehrzeit. Aber es war schön.
Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt als eventuelle Nicht-Bayern alles verstanden habt, aber der Mane sagt, einmal Brauerei, immer Brauerei. Und ja, bei Spaten wurde Mitte der 1980er Jahre das Bier teilweise noch mit dem Pferdefuhrwerk ausgefahren. Die Pferde sind heute in Pension und der Mane auch. Aber eine Fabrik für Holzfässer, die gibt's noch, auch wenn das meiste Bier natürlich inzwischen in Fässern und Tanks aus Metall transportiert wird. Trotzdem kennt man die Fassmacher, die Schäffler in München, allein, weil sie alle 7 Jahre ihren traditionellen Schäfflertanz aufführen. Ursprünglich, um den Menschen die Angst vor der Pest zu nehmen. Und das angeblich zum ersten Mal im 16. Jahrhundert. Auf jeden Fall aber seit 1760 alle 7 Jahre. Wobei bei Corona eine Extrarunde gedreht wurde. Für ihre Tanzsaison müssen sich die Schäffler zwischen Heilig Dreikönig und Faschingsdienstag dann extra Urlaub nehmen, weil da bleibt keine Zeit mehr für irgendwas anderes, erzählt mir Wolfgang Steppes. Er sitzt am Schäffler-Stammtisch neben dem Mane.
Wir tanzen jeden Tag innerhalb dieser Tanzsaison. Das heißt, wir fangen...
Jeden Tag?
Wir tanzen jeden Tag. Gut. Da gibt es kein Wochenende, da gibt es keinen Feiertag. Wir treffen uns hier in unserer Herberge um 6:30. Dann wird ausgerückt und dann tanzen wir wirklich unter der Woche bis Mittag in 5, 6 Grundschulen, Kindergärten. Das ist generalstaatsmäßig durchgeplant, dass wir auch nicht weit fahren müssen. Und ab Mittag beginnt dann der Tanz in den... Also entweder öffentlichen Plätzen, bei Firmen, bei Behörden, auch bei einem Privatmann oder Privatfrau. Wenn die Oma 80. Geburtstag hat und lädt uns ein, dann tanzen wir auch vor 20 Leuten. Wir tanzen natürlich aber auch vor Ministerpräsidenten.
Ja, selbstverständlich.
Und vor ein paar tausend Leuten. Wir tanzen da, wo wir bestellt werden. Und das geht dann natürlich bis in die Abend-, teilweise Nachtstunden hinein. Aber wir sind auch froh, wenn wir dann mal am Abend fertig sind, weil am nächsten Tag geht es wieder aufstehen, natürlich immer frisch rasieren, frisches Quant an und dann geht es wieder in die Herberge und dann geht es weiter.
Und dann auf Nacht hast du noch deine Bälle, was an jeden Schaffler-Tänzer dann eigentlich freut, wenn du da in der Früh um 8:30 in so einem Kindergarten bist, wo die kleinen Bambinos da sind und du tanzt und hast noch ein bisschen Zeit und dann kommt da so ein kleines Bambino her und sagt zu dir, Herr Schaffler, darf ich Sie berühren? Und dann nimmst du halt auf dem Arm und dann sind die Mamis da und fotografieren und es bleibt ein Leben lang, bleibt es für die Kinder hängen.
Wie die Schäffler aussehen, weiß in München also jedes Kind. Auch weil man sie mit ihren roten Jacken, schwarzen Hosen, grünen Hauben und Buchsbögen im Glockenspiel vom Rathaus am Marienplatz als Puppen tanzen sieht. Heute beim Stammtisch unter mal wieder einem strahlenblauen Himmel im Arkadengarten vom Augustiner Stammhaus tragen aber alle fesche Lederhosen. Was auffällt, einige trinken ihr Bier nicht aus Gläsern, sondern aus Käferlohren. Das sind die traditionellen Steinkrüge mit Deckel.
Ich habe sowohl im Hofbräuhaus als auch hier im Augustiner Stammhaus haben einige von uns ihren eigenen Krug.
Im Tresor?
Im Tresor. Also den nehmen wir nicht mit, sondern der wird hier eingesperrt. Und das ist natürlich schon eine große Ehre, dass man sowas in einigen Münchner Traditionswirtshäusern immer noch zelebrieren darf. Und wir haben nicht nur unsere Krüge und einen eigenen Stammtisch, sondern wir haben auch seit ein paar Jahren ein eigenes Stammtischschild im HB. Und das ist natürlich eine Ehre.
Was es mit dem Maßkrug-Tresor auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Die Schäffler haben nämlich noch einen Stammtisch, eben im Hofbräuhaus. Eine Ehre, die man sich erstmal erarbeiten muss. Mit eigenem Schild erst recht. Gut, Stammtische gibt's in vielen Wirtshäusern. Im Hofbräuhaus sind es 125. Der Wirt Wolfgang Sperger kennt sie alle.
Meistens sind die eigentlich zurückgehend auf Berufsgruppen, also Polizisten, Feuerwehr, Taxifahrer, Piloten. Die meisten sind Männer und Frauen. Und ich weiß einen, der nur Frauen sind. Es gibt aber auch ein paar, die nur Männer sind. Und die finden in regelmäßigen Abständen statt, so einmal im Monat oder einmal in 14 Tagen und immer am selben Tisch. In der Schwemm kann man in der Regel nicht reservieren. Sondern reserviert werden nur die Stammtische.
Und was muss man machen, wenn man einen Stammtisch haben will?
Kommen. Und dann in regelmäßigen Abständen sich treffen. Und dann irgendwann kann man sich bewerben für einen Maßkrug-Safe. Und dann ist man eingetragener Stammtisch. Wenn der über ganze Zeiten stattfindet, dann bleibt er auch da. Dann gibt es ein Stammtischschild. Das ist eine Pflege der Gemeinschaft in der Gemeinschaft.
Und das heißt, du gehst da auch regelmäßig rum und redest mit den Leuten?
Klar. Man redet halt mit den Leuten.
Die Schilder hängen an der Wand wie Ladenschilder in einer altmodischen Einkaufsstraße. Auf dem Land sind die Menschen am Stammtisch oft sehr mit sich selbst beschäftigt und wollen unter sich bleiben. In der Stadt ist das anders, wie ihr am Anfang schon von Mane mit den Amis gehört habt. Hier zeigt man gern sein Schild und wer man ist. Und das nächste Statussymbol ist dann der eigene Krug im Maßkrug-Tresor. Auch die Idee kommt aus dem Hofbräuhaus. Dort gibt es in der Schwemme gleich mehrere. Und die dürft ihr euch jetzt nicht vorstellen wie in einer Bank, so als große Metallkiste mit schweren Türen. Die Maßkrug-Tresore sehen eher aus wie Käfige mit Fächern, in denen einzelne Krüge eingesperrt werden können. Das macht man nicht, weil die so wertvoll sind, sondern damit klar ist, die gehören nicht zum Lokal und müssen als Privateigentum somit nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
Der Hintergrund war der, 1972 waren die Olympischen Spiele in München. Und die Stadt wollte diese Spiele sehr modern und transparent haben. Transparent war der Punkt, dass wir haben damals die Käferlohe gehabt und dass wir dann eigentlich Glaskrüge einführen mussten. Aber unsere Stammgäste haben gesagt, wir wollen aber unsere Käferlohe behalten. Und dann hat ein Stammgast von uns aus Ebersberg, der Schlosser war, der hat gesagt, ich mache sowas, ich lass mir was einfallen. Und dann, so sind die ersten, weniger wie 100, aber die ersten Maßkrug-Tresore sind so entstanden.
Das heißt, dann kann jeder Gast einfach seinen eigenen Krug da rein und ich glaube, man muss sie selber spülen, oder?
Man muss selber spülen, ja. Und er sollte von der richtigen Brauerei sein.
Das geht ja nicht, Krug, nicht ein Spatenkrug oder was? Nein, der ist. Das ist klar, ja gut. Aber jetzt inzwischen sind es ein bisschen mehr, oder, als 100?
693. Und da ist eine Warteliste und das gehört auch so, weil die Maßgabe für das, dass jemand so ein Maßkrug-Safe kriegt, ist, dass die benutzt werden.
Ja klar, einfach nur reservieren, das ist ja...
Genau, also dafür gibt es genug Leute, die wollen den benutzen und wie machen wir das? Wir schauen immer durch, also wir haben keine elektronischen Sensoren, die messen, wie oft jemand da war, sondern wir schauen, ob eine Staubauflage da ist. Wenn ein Staub drauf ist, dann rufen wir den an, wir wissen ja, wer das Fach hat, dann rufen wir den an, fragen, was ist, hast du geärgert, bist krank, ist irgendwas passiert? Und dann klären wir das und so halten wir diese Maßkrug-Tresore im Laufen und kosten dort das Ganze 5 Euro im Jahr. Das heißt, das muss sich jeder leisten können.
Stimmt es, man muss persönlich herkommen und die 5 Euro in bar bezahlen, dass man schaut, den gibt es ja wirklich.
So ist er, dass man weiß, der ist da. Es geht um das, dass das Wirtshaus, das sind Menschen, die sich einander begegnen. Man kann sie nicht begegnen, wenn man nicht da ist. Also der kann natürlich einen Dauerauftrag einrichten und sagen, jetzt ja, überweise ich euch 5 Euro, aber das ist der Sinn und Zweck der Sache.
Ihr könnt euch vorstellen, was das alles für eine extra Arbeit ist. Die Stammtische verwalten, die Tresorinhaber kontaktieren. Und dann gibt es noch die Stammkarten mit Rabattmöglichkeiten, damit langjährige Stammtischmitglieder sich auch mit spärlicher Rente noch ihre Mass im Hofbräuhaus leisten können. Ich gebe zu, ich habe mir den Wirt des umsatzstärksten Gastronomiebetriebs irgendwie härter vorgestellt. In unserem Gespräch merke ich, es geht ihm wirklich darum, das Hofbräuhaus als einen Ort der Begegnung zu erhalten. Klar, das ist natürlich auch gut fürs Geschäft, denn wenn die Münchnerinnen und Münchner hier nicht mehr herkommen, dann kommen auch die Touristen irgendwann nicht mehr. Aber Wolfgang Sperger ist halt auch im Hofbräuhaus aufgewachsen, hat oben unterm Dach sein Zimmer gehabt und ist mit seinem Bruder als Kind in Semmelkisten die Treppe runtergerutscht und hat an Lüstern geschaukelt, denn schon seine Eltern waren hier die Wirte. Aber, damit hier kein Missverständnis entsteht, der Job des Hofbräuhauswirts wird keineswegs vererbt. Die Spergers mussten sich gegen 800 Mitbewerber durchsetzen, denn das Hofbräuhaus und auch die Brauerei gehören weiterhin dem Freistaat Bayern, der mit diesem Staatsbetrieb jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag verdient. Dank Bier, das die Menschen hier auf dem Oktoberfest und in anderen Wirtshäusern an großen Tischen zusammenbringt.
Die Art der Bänke, Tische, die Größe der Bänke und Tische wird immer wieder kopiert als Komponenten.
Ja, wie groß sollte dann am besten so ein Tisch sein?
10 bis 12 Sitzplätze. Und die sind nicht allein zu besetzen. Also man kann sich nicht zu zweit da hinsetzen und sagen, ich mag heute für mich allein sein. Das geht nicht. Nicht in einem Wirtshaus. In einem Café geht das, aber nicht in einem Wirtshaus. Natürlich verdienen wir unser Geld mit Bierverkäufer und Essenverkäufer, aber die eigentliche Aufgabe ist, dass wir Menschen zusammenbringen. Und da müssen alle drauf hinsteuern. Die Bedienung muss die Menschen, sagen wir mal, vorstellen, irgendwie connecten, irgendwie verbinden. Und dann entsteht das, was an so einem Biertisch passiert, was auch der Lenin schon beschrieben hat, dass die Stände an einem Biertisch verschwimmen und das eigentliche Volkstümliche ist oder Völkerverständigende, wenn man so will. Bringt einfach Menschen zusammen. Bier, ein bisschen Unterhaltung, passt.
So, das war jetzt mal eine lange Folge, aber Bier ist eben nicht nur ein Getränk in München, sondern Teil der Kultur, über die man ewig reden könnte. Und jetzt wird's Zeit für ein Feierabendbier. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audiofreund im Auftrag von Einfach München. Redaktion Nansen und Picard. Die Musik stammt von G-Rack und den Landlack-Schwistern, außer im Hofbräuhaus, das waren die Ammertaler. Ich bin Flo Scheirer. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.
So. Jetzt machst du wirklich ein Bier auf.
Jetzt machen wir wirklich ein Bier auf.
Ich kann nicht geschwindeln.